Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Was zuvor nur hinter verschlossenen Türen stattfand, spielt sich nun seit genau einer Woche vor den Augen der weltweiten Öffentlichkeit ab und dominiert vor allem natürlich die Nachrichtenkanäle in den USA. Die Zeugenbefragungen im Impeachment, also dem Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Da geht es ja um die Frage, ob Trump sein Amt missbraucht habe. Er soll in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Militärzahlungen an die Ukraine abhängig von Ermittlungen dort gemacht haben, die seinem Rivalen Joe Biden hätten schaden können. Bislang sagten eher indirekt Beteiligte aus. Heute nun trat eine der Schlüsselfiguren vor den Geheimdienstausschuss des Abgeordnetenhauses, der EU-Botschafter der USA, Gordon Sondland. Und der Mann, der für seine großzügigen Wahlkampfspenden für Trump mit eben diesem Posten belohnt worden war, erhob schwere Vorwürfe gegen seinen Präsidenten. Jan-Philipp Burgert.
Mr. Sondland, werden Sie heute die Wahrheit sagen? Das ruft eine Reporterin, als der Schlüsselzeuge in der Ukraine-Affäre den US-Kongress betritt. Sondland, früher Hotelunternehmer, hatte Trump $1 Million für seine Amtsantrittsfeierlichkeiten gespendet und war trotz fehlender diplomatischer Erfahrung von Trump zum US-Botschafter bei der EU gemacht worden. Heute soll er die Frage beantworten, die für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren entscheidend ist. Versuchte Präsident Trump, $400 Millionen Militärhilfe für die Ukraine und ein Treffen mit Präsident Selenskyj im Weißen Haus an Bedingungen zu knüpfen? Sollte Selenskyj Korruptionsermittlungen gegen den Sohn von Trumps Herausforderer Joe Biden einleiten? Wurde eine Gegenleistung gefordert? In Bezug auf das fragliche Telefonat mit dem Weißen Haus und das Treffen im Weißen Haus lautet die Antwort ja. Sondland sagte, er habe in Sachen Ukraine auf Anordnung Trumps mit dessen persönlichem Anwalt Rudy Giuliani zusammengearbeitet. Über diese Schattendiplomatie seien auch Außenminister Pompeo und Vizepräsident Pence informiert gewesen. Die Demokraten sehen sich in ihren Vorwürfen gegen Trump bestätigt. Wie Botschafter Sondland ausgesagt hat, waren ein Treffen im Weißen Haus und $400 Millionen Militärhilfe für einen Alliierten, der sich im Krieg mit Russland befindet, an politische Gefallen gebunden, die der Präsident für seine Wiederwahl wollte. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Moment in der Geschichte dieser Ermittlung. Der Präsident verteidigt sich noch während Sondlands Anhörung. Er zitiert aus der Aussage des Botschafters über ein Telefonat mit ihm. Demnach fragte Sondland Trump, was er von Selenskyj wolle. Hier ist meine Antwort. Ich will nichts. Ich will nichts. Ich will keine Gegenleistung. Sag Selenskyj, dass er das Richtige tun soll. Der Präsident kämpft um die öffentliche Meinung zu der Frage, ob er des Amtes enthoben werden sollte. Bisher sind rund 48% der Amerikaner dafür, 46% dagegen. Laut Meinungsforschern haben die bisherigen Anhörungen an diesen Zahlen fast nichts geändert. Die beiden Lager fühlen sich vor allem in ihren bestehenden Meinungen bestärkt. Das sind parteipolitische Reaktionen. Es wird kaum jemand von einer anderen Meinung überzeugt. Die Leute feuern eher ihre Seite an, als sich die Fakten anzuschauen. Nur 30% der Befragten sagen uns aktuell, dass sie unter bestimmten Umständen bereit wären, ihre Meinung zu ändern. Während der Ermittlungen gegen Präsident Nixon in der Watergate-Affäre dauerte es allerdings auch 5 Monate, bis die Zustimmung zu einer Amtsenthebung von 38% auf 58% stieg. Am Ende trat Nixon zurück. Nixon und Trump waren übrigens befreundet. Doch zum jetzigen Zeitpunkt gilt als unwahrscheinlich, dass Trump seinem Vorbild folgt.
Stefan Niemann vor dem Kongress in Washington. Eine Woche öffentliche Anhörungen in diesem Verfahren mit schweren Vorwürfen. Geht das Ganze Präsident Trump so langsam unter die Haut?
Den Eindruck haben wir schon. Er reagiert jedenfalls empfindlich und dünnhäutig. Hatte ja am Anfang behauptet, er würde diese Anhörungen, die er ja politische Hexenjagd und einen Riesenschwindel nennt, gar nicht verfolgen, habe Wichtigeres zu tun und müsse arbeiten zum Wohle des amerikanischen Volkes. Dann hat er sich aber am Freitag beispielsweise hinreißen lassen, einen Tweet abzusetzen. In so eine Anhörung hinein hat er die Zeugin, die da gerade befragt wurde, massiv beschimpft, hat sich also hinreißen lassen. Da ist sein berühmtes Temperament mit ihm durchgegangen. Wir haben schon den Eindruck, dass ihn diese Anhörungen zunehmend nervös machen, dass er vielleicht befürchtet, dass es ihm doch politisch schaden könnte, also die Chancen für seine Wiederwahl vielleicht schmälert, wenn er denn nicht des Amtes enthoben wird und zur Wiederwahl antritt.
Den Rückhalt der Republikaner, den hat er noch, aber die werden von Trump dann wohl nur abrücken, wenn sich auch die öffentliche Meinung im eigenen Lager gegen ihn wendet. Wie sehr interessiert das bisher die Amerikaner aber überhaupt, was da gerade passiert?
Also die Anhörungen werden ja live übertragen, aber es ist nicht so, dass das jetzt ein Straßenfeger ist, das öffentliche Leben stillsteht und die Amerikaner vor dem Fernseher sitzen und sich das wortwörtlich anhören. Die holen sich ihre Nachrichten aus den Sendungen, die ihren politischen Überzeugungen am nächsten sind, also die republikanischen Anhänger Trumps eher bei Fox News, beim konservativen Sender, die anderen eher bei liberaleren Sendern. So hört jeder die Wahrheit, die er hören will. Und Sie haben recht, unser Eindruck ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich das, was hier rauskommt bei den Anhörungen, wenig Menschen umstimmt. Die einen wollen Trump des Amtes enthoben sehen, die anderen sagen, nein, lass uns eher die Wahlen abwarten. Da hat sich nicht viel verschoben. Und dies ist ja erst der Beginn. Es kann sein, dass die Anhörungen sich noch über Wochen hinziehen. Wir hören, dass die Demokraten hoffen, dass sie vor Weihnachten die offizielle Impeachment-Anklage dann fertiggestellt haben und das Verfahren anstoßen. Aber sicher ist das nicht. Insofern kann sich das Ganze noch geraume Zeit hinziehen.
Stefan Niemann, vielen Dank für die Einschätzungen nach Washington. Es waren die USA, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Gründung eines westlichen Sicherheitsbündnisses vorantrieben. Und so kam es am 4. April 1949 zur Unterzeichnung des Nordatlantikvertrags. Die NATO war dann in der Zeit des Kalten Krieges Garant für den Schutz des Westens. Doch die USA ziehen sich unter Präsident Trump in ihrer Rolle als Führungsnation zurück. Das Bündnis ist verunsichert. Aber ist es wirklich hirntot, wie der französische Präsident vor knapp zwei Wochen so drastisch beschrieb? Der deutsche Außenminister jedenfalls will die NATO nun wiederbeleben. Dazu gleich ein Interview mit Heiko Maas, zuvor Markus Preis über die aktuelle Marschrichtung der NATO.
Der Winter kommt früh im hohen Norden Norwegens. Die Stadt Kirkenes an der Barentssee, nur ein paar Kilometer sind's von hier bis zur russischen Grenze. In Paris und Brüssel mag vom Hirntod der NATO gesprochen werden, doch hier oben funktioniert das Bündnis wie eh und je. Gemeinsam trainierten hier in der Gegend bis vor wenigen Tagen Norweger und US Marines. Der Name der Übung? Rentier 2. Wir sind hier, um besser zu werden, in arktischen Verhältnissen, mit bergigem Gelände und niedrigen Temperaturen. Wenn wir das nicht tun würden, wären wir nicht die bestmöglichen Partner in unserem NATO-Bündnis. Doch sind solche Manöver nur noch das schlagende Herz im hirntoten Körper der NATO, wie es der französische Präsident nahelegt? Macrons Worte haben das Bündnis erschüttert. Um wieder mehr gemeinsames Denken zu erreichen, fordert der deutsche Außenminister nun häufigere Treffen. Eine politische Linie ist das Ziel, ein Arbeitskreis soll Vorschläge machen.
Darüber sollten wir uns den Rat holen von Experten, von Menschen, die sich bei diesen Themen auskennen. Und der Prozess soll zunächst einmal innerhalb einer solchen Gruppe diskutiert werden.
Menschen, die sich damit auskennen? Es sagt vielleicht auch etwas über die NATO, dass in diesem Raum nicht ohnehin regelmäßig über solche Fragen gesprochen wird. Und dennoch, politischer zu werden, verstärkt über Ziele und Strategien zu diskutieren, statt wieder und wieder über das Verteidigungsbudget, das könnte helfen, das zerstrittene Bündnis zu einen.
Politische Geschlossenheit ist nach innen wichtig, dass alle Alliierten sich wirklich darauf verlassen und daran glauben, dass Riga genauso viel wert ist wie Berlin, Lissabon oder Chicago. Es ist aber auch nach außen wichtig, dass nämlich ein möglicher Gegner sagt, oh, die Alliierten stehen wirklich füreinander ein, wenn ich einen angreife, habe ich es mit der gesamten NATO zu tun.
Was wiederum zu ihm führt und der Frage, wie es Amerika mit der NATO hält. US-Außenminister Pompeo, dass die USA in Syrien auf eigene Faust handelten, war der Auslöser für die Kritik des französischen Präsidenten. Und jetzt mehr Abstimmung im europäischen Sinne unter einer Trump-Regierung? Naheliegend ist das nicht, doch Pompeo blieb heute höflicher Diplomat. Es ist immer so, dass sich jede Institution regelmäßig überprüfen sollte, ob sie fit für ihren Zweck ist, ob sie ihre Ziele erreicht, ob sie das liefert, wofür sie mal gegründet wurde. In Norwegen würden sie das wohl bejahen. Dass hier alles funktioniert, Europäer und Amerikaner ganz selbstverständlich zusammenarbeiten, ist wichtig für die NATO. Doch das allein reicht offensichtlich nicht mehr für eine klare Zukunftsperspektive.
Wie der deutsche Außenminister die NATO durch Reformen zusammenhalten will, darüber habe ich mit Heiko Maas ein Gespräch vor der Sendung geführt. Guten Abend, Herr Maas.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Haben Sie Ihren Vorstoß eigentlich mit der Bundesverteidigungsministerin abgestimmt?
Ja, wir haben ihn sogar innerhalb der gesamten Bundesregierung abgestimmt, weil wir der Auffassung gewesen sind, dass bei den Debatten, die es zurzeit gibt, in und über die NATO, es mal sinnvoll wäre, dass man sich innerhalb der NATO damit auseinandersetzt. Und deshalb habe ich heute hier vorgeschlagen, dass die NATO eine Expertengruppe einrichtet unter der Leitung des Generalsekretärs. Das ist ja auf breite Zustimmung gestoßen. Ich glaube, alle gesehen haben, auch aufgrund der Diskussionen und der Ereignisse in den letzten Wochen, dass es Herausforderungen gibt, die sich der NATO stellen, aber dass es auch Diskussionen innerhalb der NATO gibt über ihre strategische Ausrichtung, über die Art und Weise der Zusammenarbeit. Und darüber muss geredet werden in einem geordneten Diskussionsprozess. Und ich bin sehr froh darüber, dass das hier auf so offene Ohren gestoßen ist.
Stichwort die Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen. Ihr Vorschlag in Ehren, aber an Präsident Trump oder an Präsident Erdogan, die ja in den vergangenen Wochen mal wieder gemacht haben, was sie wollen, ohne Absprachen, siehe Syrien. Die lassen sich doch von so einem Arbeitskreis, von einem Gesprächskreis nicht beeinflussen.
Naja, das werden wir jetzt mal sehen. Wir haben vereinbart, dass wir für das Treffen der Staats- und Regierungschefs am 4. Dezember in London dies jetzt ausarbeiten wollen, dass den Staats- und Regierungschefs ein Vorschlag vorgelegt wird, wie so eine Expertengruppe aussehen kann, wie sie arbeiten kann, was die Arbeitsinhalte sind. Und ich glaube, alle haben ein Interesse daran, dass die NATO eine Zukunft hat, dass die NATO geschlossen bleibt. Das ist außerordentlich wichtig bei allen Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben. Und den Eindruck habe ich hier mitgenommen, dass es viele unterschiedliche Auffassungen gibt, aber dass man sich zusammensetzen muss und dass man auch bereit ist, sich Rat von außen zu holen.
Ein Arbeitskreis ist ja schön und gut, aber was ist Ihre Vorstellung von der Rolle der NATO? Es reicht ja nicht zu sagen, wir werden darüber reden. Sie müssen ja auch wissen, wohin Sie wollen.
Naja, es gibt ein paar ganz wichtige strategische und auch strukturelle Fragen. Also wir in Europa sind dabei, uns zu überlegen, was müssen wir mehr tun für unsere Sicherheit. Wir wollen das aber nicht anstelle der NATO übernehmen, sondern wir wollen das zusätzlich zur NATO machen. Das heißt, es muss mit der NATO abgestimmt werden. Also das ist ein großes strukturelles Thema. Dann stellen wir fest, dass es viele Dinge gibt. Die Vereinigten Staaten wollen sich stärker aus Afghanistan zurückziehen. Die Türkei hat eine Militäroffensive in Nordostsyrien gestartet, die kein anderes NATO-Mitgliedsland befürwortet hat. Also da gibt es auch viel politischen Diskussionsbedarf. Und deshalb, finde ich, muss die NATO auch politischer ausgerichtet werden. Es muss mehr politisch debattiert werden. Es reicht nicht, dass man sich alle 6 Monate trifft, um Beschlüsse zu fassen, sondern es muss einen permanenten politischen Dialog geben. Den brauchen wir mehr denn je.
Sie wollen einen politischen Dialog. Die Verteidigungsministerin will Deutschland beispielsweise militärisch stärker in der Welt vertreten sehen und die Aufgaben da vorbereiten. Was halten Sie denn dann davon?
Naja, das eine hat ja was mit dem anderen zu tun, denn die NATO ist ja schließlich ein Militärbündnis und wir sind ja auch mit vielen deutschen Soldatinnen und Soldaten international in Einsätzen. Und es werden auch weitere Herausforderungen auf uns zukommen. Das wollen wir aber natürlich in dem Verbund machen, in dem wir sind. Das heißt innerhalb der NATO oder auch der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union. Und darüber müssen wir reden, aber darüber müssen wir vor allen Dingen mit unseren Partnern reden. Es gibt Erwartungen an uns, die wollen wir auch erfüllen. Aber das ist kein Thema, das man in Deutschland innenpolitisch debattieren kann, sondern das ist eins, das auf die internationale Bühne gehört und natürlich auch hier auf die Tagesordnung der NATO.
Kann man den Amerikanern in gewisser Weise auch irgendwie dankbar sein, dass sie uns zwingen, jetzt unsere Hausaufgaben zu machen, indem sie sich ein bisschen zurückziehen?
Naja, ich glaube, es geht nicht darum, jemandem die Verantwortung zuzuschieben, dass wir Herausforderungen haben, die wir in der NATO miteinander besprechen müssen. Es verändern sich viele Dinge auch in Europa. Wir müssen uns mit den Fragen auseinandersetzen, wie wird das Verhältnis zu China sein? Wie wird die Bekämpfung des Terrorismus weitergehen? Das heißt, die Welt um uns herum verändert sich so fundamental, dass das nicht ohne Auswirkungen bleibt auf ein Sicherheitsbündnis wie die NATO. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen und vor allen Dingen miteinander auseinandersetzen und das nicht über Interviews übereinander besprechen. Und dafür soll eine solche Runde die Möglichkeit bieten. Und ich bin auch zuversichtlich, dass uns das gelingt, denn heute haben ja alle gesagt, wir brauchen die NATO in Zukunft als Sicherheitsbündnis. Wir wollen geschlossen zusammenbleiben und jetzt hat jeder die Möglichkeit, dazu einen Beitrag zu leisten.
Heiko Maas, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Den Zustand der NATO und die Initiative des Außenministers. Dazu jetzt ein Kommentar von Bettina Scharkus vom Westdeutschen Rundfunk.
Bei der NATO spricht man Englisch, amerikanisches Englisch. Denn jeder weiß, Washington trägt den Löwenanteil der Bündnisausgaben. Seit Donald Trump regiert, wird den Europäern der Wind scharf ins Gesicht. Der amerikanische Präsident hält die NATO-Mitglieder für einen Haufen Trittbrettfahrer, die mit amerikanischen Dollars ihre militärische Sicherheit finanzieren. Das hat Trump mehr als einmal klargemacht. Während Amerika sich also von der NATO abwendet, zeigen sich die Europäer zerstrittener als je zuvor. Das größte Verteidigungsbündnis der Welt steckt so in einer tiefen Krise. Das krasse Interview des französischen Präsidenten Macron, in dem er die NATO hirntot nennt, ist ein verbales Geschütz, das vor allem die Deutschen treffen soll. Und es trifft die Richtigen, meine ich. Denn die deutsche Verteidigungspolitik ist geprägt von Unklarheiten und Schwammigkeit. In einer immer chaotischeren, ungemütlicheren Welt muss Deutschland endlich klar sagen, welche strategischen Interessen es verfolgt und wie es das Militärbündnis besser unterstützen kann. Nun hat Heiko Maas einige Vorschläge gemacht. Er will, dass sich die NATO-Mitglieder häufiger treffen, enger untereinander abstimmen. Diese Vorschläge gehen alle in die richtige Richtung. Sie können aber nur ein erster Schritt sein, um das kränkelnde Bündnis zu stärken. Folgen müssen mehr gemeinsame Rüstungsprojekte und klarere Kommandostrukturen. Macrons Diagnose vom Hirntod kann der NATO neues Leben einhauchen, kann ein Weckruf sein zu mehr europäischer Geschlossenheit und zu echten Reformen. Denn eine zerstrittene NATO ist politisch am Ende, selbst wenn sie militärisch aufrüstet.
Bettina Scharkus kommentierte. Im Nordwesten von Bosnien, nahe der Stadt Bihać, liegt das Flüchtlingslager Vučjak, für das es eigentlich nur ein Wort gibt, ein passendes Wort, menschenunwürdig. Für die Angestrandeten endet dort und in der Umgebung meist die Hoffnung, doch noch in die Länder der EU zu gelangen. Es sind mehrere Tausend auf der Flucht vor Krieg und Armut. Und nun kommen Regen und Kälte zu ihrer ohnehin desolaten Situation hinzu. Hilfsorganisationen befürchten, viele der Menschen werden erfrieren. Aus Bihać und Vučjak, unweit der Grenze zum EU-Land Kroatien, berichtet Christian Limpert.
Ankunft im Camp Vučjak. Günter Geiger vom Deutschen Roten Kreuz ist hier, um Hilfslieferungen aus Deutschland zu koordinieren, die auch für Vučjak gedacht sind. Seit gut 6 Monaten gibt es dieses inoffizielle Camp, gelegen auf einer alten Müllhalde. 700 Migranten leben hier, ausschließlich Männer. Deren Lage sei katastrophal, sagt Günter Geiger. Zu wenig Zelte und Decken, kein warmes Wasser, kaum medizinische Hilfe. Viele der Männer seien krank, litten an Krätze, Lungenentzündung, Tuberkulose.
Die Flüchtlinge liegen auf Decken, auf Planen, am Boden und das noch bei einigen Grad über Null. Jetzt muss man sich vorstellen, der Schnee kommt und die Temperaturen gehen nach unter Null. Dann wird die gesundheitliche Situation hier zu einem echten Problem werden.
Doch wer einmal im Camp Vučjak landet, der kommt nicht mehr weg. Anwar Ullah lebt seit 25 Tagen hier. Er kommt aus Pakistan, sei 17 Jahre alt. Die bosnischen Behörden haben ihn hierher gebracht, weil in den offiziellen Lagern kein Platz mehr für ihn war. Ich habe versucht, in dem richtigen Lager in Bihać einen Platz zu bekommen, aber sie haben gesagt, das Camp ist voll. 4-mal war ich dort, es war immer voll. Seit Monaten fordern Hilfsorganisationen die Behörden auf, Vučjak zu schließen und die Migranten in ein neues Lager zu bringen. 2 Millionen Euro hat die bosnische Zentralregierung dafür bereitgestellt, kann aber im ganzen Land keinen geeigneten Ort finden. Vor allem hier im Nordwesten Bosniens gibt es massiven Widerstand. Die Kommunen hätten bereits viele Flüchtlinge aufgenommen, sagt der Premierminister des Kantons. Man sei froh über jede Unterstützung, aber Platz für ein weiteres Lager gäbe es nicht. Wir können alles, was den Migranten hilft, sehr gut brauchen. Zelte und Geräte zum Heizen. Aber ich hoffe sehr, dass unsere Regierung in Sarajevo schnell reagiert und einen neuen Standort außerhalb unseres Kantons findet, damit die Menschen dorthin verlegt werden können. Auch für offizielle Flüchtlingslager wie das in einer alten Fabrikhalle in Bihać schwindet der Rückhalt. Die Kommune hat angekündigt, das Lager schließen zu wollen. Ein möglicher Grund, es soll kein Thema bei den Kommunalwahlen im Frühjahr sein. Für Günter Geiger vom Roten Kreuz wäre das eine Katastrophe. 1600 Flüchtlinge würden hier gut versorgt, sagt er bei seinem Besuch. Für ihn stehe sogar fest,
dass hier durchaus noch einige Kapazitäten wären, aber man hört zwischen den Zeilen, dass es augenscheinlich nicht politisch gewünscht wird.
Ob die Kommune wirklich ernst macht, ist ungewiss. Zurück ins inoffizielle Camp Vučjak. Fünfmal wollte Anwar Ula über diesen Pfad nach Kroatien fliehen. Jedes Mal habe ihn die kroatische Polizei erwischt und verprügelt, sagt er. Ich werde es wieder versuchen, so Gott will. Ich möchte irgendwie nach Deutschland kommen. Und das Schlimmste, was ihm dabei passieren könne, sei, dass sie ihn erneut schnappen und zurückbringen auf die Müllhalde nach Vučjak.
In der Türkei ist nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ein Rechtsanwalt unter dem Vorwurf der Spionage für Deutschland verhaftet worden. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer.
Der Rechtsanwalt hatte für das Auswärtige Amt Angaben von Asylbewerbern aus der Türkei überprüft. Bei der Festnahme hatte er mehr als 40 Akten von Asylsuchenden bei sich. Mehrere Betroffene wurden von deutschen Sicherheitsbeamten informiert, dass sensible Daten in die Hände der türkischen Behörden gefallen sein könnten. In Malta ist mehr als 2 Jahre nach der Ermordung der Journalistin Caruana Galizia ein Geschäftsmann festgenommen worden. Nach Medienberichten könnte es sich um einen der Drahtzieher der Tat handeln. Was ihm die Ermittler vorwerfen, ist jedoch bislang unklar. Die Enthüllungsjournalistin war in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Israel steuert auf die 3. Parlamentswahl innerhalb 1 Jahres zu. Der Oppositionspolitiker Gantz gab heute sein Mandat zur Bildung einer neuen Regierung an Präsident Rivlin zurück. Zuvor war auch der geschäftsführende Ministerpräsident Netanyahu mit der Bildung einer neuen Regierung gescheitert. Beiden Politikern gelang es nicht, ein mehrheitsfähiges Bündnis verschiedener Parteien zu schmieden. Der Mitbegründer der internationalen Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion, Hallam, hat mit Äußerungen zur NS-Geschichte Entsetzen ausgelöst. In einem Interview mit dem Wochenblatt Die Zeit bezeichnete der Brite den Holocaust als so wörtlich fast normales Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Die deutsche Sektion von Extinction Rebellion distanzierte sich von den Äußerungen. Der Ullstein Verlag stoppte umgehend die Auslieferung eines neuen Buches von Hallam, das kommende Woche erscheinen sollte. In Brandenburg ist Dietmar Woidke erneut zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Im Landtag erhielt der Sozialdemokrat 3 Stimmen weniger, als sein Regierungsbündnis mit CDU und Grünen Abgeordnete hat. Woidke zeigte sich zuversichtlich, dass die 3 Parteien eine stabile Regierung stellen werden. Das bisherige Bündnis aus SPD und Linkspartei hatte bei der Landtagswahl seine Mehrheit verloren. Prinz Andrew nimmt vorerst keine offiziellen Aufgaben mehr für die britische Königsfamilie wahr. Das teilte der zweitälteste Sohn von Königin Elisabeth am Abend mit. Andrew war wegen seiner Verwicklung in den Skandal um den inzwischen toten US-Geschäftsmann Epstein unter Druck geraten. Dieser war unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt. An der Frankfurter Börse verzeichnete der DAX heute leichte Verluste. Als Anlageobjekt, weiter gefragt, ist Gold. Mehr dazu von Markus Görle.
2019 hat der Goldpreis bis heute um insgesamt 14,9% zugelegt. Es sind allerdings weniger Münz- und Goldbarrenkäufer. Es sind die Notenbanken, die den Goldpreis in diesem Jahr getrieben haben durch eigene massive Ankäufe. Zum einen dient Gold der Finanzstabilität und zum anderen werden Wechselkursschwankungen abgesichert. Bis jetzt besorgten sich die Notenbanken in 2019 548 Tonnen Gold zum aktuellen Wert von immerhin 26 Milliarden US-Dollar, was 23,4 Milliarden Euro entspricht. Aber auch andere große Anleger kauften Gold, 259 Tonnen seit Jahresbeginn. Einen sehr großen Posten am Gold aber machen die Schmuckkäufer aus. 460 Tonnen sind es bis jetzt in diesem Jahr. Den Löwenanteil machen im Herbst traditionell die Inder aus, denn dann ist dort Hochzeitssaison.
Ein Recht auf Bildung, auf Unversehrtheit, auf Privatsphäre. Es sind grundsätzliche Rechte, die die Vereinten Nationen heute vor 30 Jahren mit der Kinderrechtskonvention verankerten. Doch mit der Privatsphäre ist es in Zeiten von Social Media ja so eine Sache, wenn Millionen Menschen freiwillig Einblick in intimste Bereiche ihres Lebens geben. Erwachsene sind da für sich selbst verantwortlich. Aber was ist mit der Intimsphäre ihrer Kinder? Wenn selbst Grundschüler plötzlich zu sogenannten Influencern werden, weil ihre Eltern ihren Alltag auf Familienkanälen bei YouTube veröffentlichen und potenziell Millionen zuschauen können, wodurch das Ganze auch noch zur Familieneinnahmequelle werden kann. Über Kindheit auf dem Präsentierteller, Christian Kretschmer.
Klar, geht's dir gut?
Die 7 Jahre alte Selin hat eine Operation vor sich, ist offensichtlich benommen von Medikamenten. Wir haben sie unkenntlich gemacht.
Sie redet sehr verwaschen und wirres Zeug.
Es ist ein intimer Moment, gefilmt von den Eltern und öffentlich gemacht für ein potenzielles Millionenpublikum auf YouTube. Dort finden sich zahlreiche solcher Videos. Kinder beim Baden in den Ferien oder beim Hausaufgaben machen. Ein Privatleben für die Follower. Die gemeinnützige Einrichtung Jugendschutznet hat die YouTube-Videos von 28 solcher Familienkanäle ausgewertet. Ein Ergebnis: fast alle Kinder, 94%, werden in sehr privaten Situationen gezeigt. Hier gäbe es Hinweise auf Rechtsverstöße.
Zu den Persönlichkeitsrechten gehört das Recht auf Selbstbewahrung, also das Recht, sich auch mal zurückzuziehen, sich abzuschotten, die Tür zuzumachen. Und wenn die Kamera sozusagen die Kinder begleitet in die privatesten Räume, dann wird dadurch ihre Privatsphäre, ihre Intimsphäre massiv verletzt.
Heute testen wir den Spinnensand, den gibt's in 7 verschiedenen Farben.
Zu den aufstrebenden Kinder-YouTubern zählt auch die 9 Jahre alte Luisa mit knapp 50.000 Abonnenten. Vor der Kamera der Eltern ist sie seit dem Kindergarten.
Am Anfang war es ein bisschen komisch, aber nach und nach war es dann halt normal.
Es sei nicht allzu intim, was auf ihrem Kanal zu sehen ist, findet die Familie. Schwimmen, Spielzeugtests, Morgenroutine. All das sei unproblematisch.
Ich denke mir, wenn man ins Schwimmbad, ins Freibad geht, dann sind ganz viele mit ihrem Handy und die könnten auch mein Kind filmen und das könnte auch ins Netz gestellt werden und da hätte ich ja auch keinen Einfluss darauf.
Die Videos könnten manche Zuschauer zu Straftaten verleiten, warnt der Kriminologe Thomas Gabriel Rüdiger.
Auf YouTube sind Minderjährigen natürlich eine Vielzahl an Risiken ausgesetzt, beispielsweise tatsächlich sexuelle Übergriffe, Cyberstalking, aber auch Mobbing, was sich daraus ergibt.
Die Eltern von Luisa halten das Risiko für überschaubar. Der Familienkanal vor allem ein Hobby, das sich übrigens lohnt. 500 bis 1.500 Euro zahlen Spielzeughersteller der Familie für ein Video plus Instagram-Post.
Das ist eine Ökonomisierung von Kindheit und es ist sozusagen in einem übertragenen Sinne Kinderarbeit im digitalen Zeitalter. Und ich meine, wir sollten schon darüber diskutieren, ob wir das eigentlich gerne so haben möchten oder nicht.
Denn was heute im Netz steht, könnten die Kinder später einmal bereuen.
Und wir testen auf unserem Kanal jetzt noch das Wetter. Carsten Schwanke, wie lautet denn da das Urteil?
1-0 für den November. Also zumindest, wenn man sich heute mal die Nebelverteilung anschaut und auch die vielen Wolken, die es draußen gibt. Und das machen wir direkt auch mit dem aktuellen Satellitenfilm einmal in einer etwas anderen Darstellung, in einem Schwarz-Weiß-Grauton. Denn hier können wir dann, wenn die Sonne schon untergegangen ist, wenn es draußen dunkel ist, vor allem die tiefliegenden Wolken und auch die Nebelfelder sehr gut erkennen. Und da hat sich in den letzten 2 Stunden im Westen Deutschlands ein großes Wolken- und nebelfreies Gebiet aufgetan. Das ist diese etwas dunklere Stelle hier. Und sofort sind die aktuellen Temperaturen in den Keller gerauscht. Und so haben wir zum Beispiel in Zülpich in Nordrhein-Westfalen -2 Grad, genauso wie in Lüdenscheid in Gießen -1 Grad. In Emden, hier bei sehr dichtem Nebel, ebenfalls Frost, -1 Grad. Und in Baden-Baden ist der Himmel auch aufgerissen, -2 Grad. Überall dort, wo die Straßen jetzt gerade noch nass sind, kann es also in den nächsten Stunden glatt werden. Schauen wir uns die weitere Entwicklung an in der Nacht. Dann kommen noch neue Wolken aus Tschechien Richtung Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg voran. Und die bringen hier etwas Regen. Allerdings liegen hier die Temperaturen dann doch deutlich im Plusbereich, sodass dort keine Glatteisgefahr herrscht. Morgen früh wird es immer noch leichte Frostwerte ganz im Westen geben. Dann starten wir morgen erneut mit vielen Wolken, zum Teil auch neblig trüb. Ähnlich wie heute, wobei morgen die Sonnenanteile noch mal etwas kleiner sein dürften. Heute gab es ja im Westen streckenweise doch größere Wolkenlücken. Und schon am Vormittag, vor allem im Osten, etwas Regen. Am Nachmittag dann den kräftigsten Regen im Nordosten unseres Landes. Im Westen fällt hingegen nur weniger. Die Temperaturen liegen meist so bei 4 bis 7 Grad. Grad. Im Osten geht es rauf auf 9 bis 10 Grad. Hier kommt etwas wärmere Luft heran. Und zwar mit dem Wind, der aus östlichen Richtungen weht. Zu den weiteren Aussichten. Ähnliches Wetter übermorgen am Freitag. Vielleicht ein paar mehr Wolkenlücken wieder. Und dann kommt der Samstag. Und der bringt vor allem im Süden mehr Sonnenschein. Und am Alpenrand und im Alpenvorland mit Föhnunterstützung sind dann sogar 18 bis 20 Grad drin. Also das ist mal kurz 1:0 für den Oktober.
Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit Sandra Maischberger, die unter anderem mit Edmund Stoiber und Franz Alt die Themen der Woche diskutiert. Das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber, das meldet sich um Mitternacht und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Etwas später als sonst nach der Bambi-Verleihung. Bis dahin, tschüss.